So nachdem Nathanael in dieser Woche streckenweise ziemlich krank war, haben wir uns überlegt, wir wollen heute der Stimme eines unserer Glaubensväter lauschen, nämlich Johann Gerhard Onken, und eine Predigt hören aus dem Jahr 1852. Hört sich alt an, aber wir sehen gleich, sie ist sehr, sehr aktuell und sie betrifft sich auch uns. Wir wollen zusammen beten, dass der Herr auch dieses segnet. Geliebter Vater, wir danken dir, dass wir an diesem Abend dein Wort auftun dürfen, darin deine Stimme zu hören. Wir sind dankbar für Männer, die du auch in früherer Zeit schon berufen hast, dein Wort in Vollmacht zu verkündigen. Und einer von ihnen, Johann Gerhard Onken, ist uns ein großes Vorbild darin, was es heißt, für den Glauben einzustehen und in Treue dein Wort zu predigen. So bitten wir dich, dass du auch sein Wort in unserer Zeit uns heute lebendig machst, dass er dahinter zurücktritt und wir darin deine Stimme hören. Und das hören, was du uns an diesem Abend auch zu sagen hast. So segne dieses an uns, Herr. Amen. Wir hören auf Gottes Wort im Philipperbrief, im Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das große, unschätzbare Gut der Gottähnlichkeit, das der Mensch im Stande der Unschuld besaß, befähigte ihn zur rechten Erkenntnis und Würdigung der ganzen sichtbaren Schöpfung. Das geht schon daraus hervor, dass das erste Menschenpaar einem jeden Tier und Gegenstand seinen Namen geben musste, nach welchem es genannt werden sollte. Sie selbst aber, die Krone der ganzen irdischen Schöpfung, empfingen ihren Namen von Gott selbst, der sie mit solcher Intelligenz begabt hatte zu seinem Ruhm. Hoch und herrlich stand der Mensch vor Gottes Auge da, bevor ihn die Sünde zur Ruine gemacht hatte. Dagegen waren unsere Stammeseltern so einfältig, dass sie es nicht verstanden, ihre nach dem Fall ihnen lästige Blöße zu bedecken. Gott selbst, dessen Gebot sie so schändlich übertraten, trat ins Mittel und machte ihnen das für sie passende Kleid, Röcke von Fell, die er ihnen anzog. Hierin lag in dieser Handlung eine große Lehre von der Stellvertretung Christi zugrunde. Gott wollte den Schuldigen auf eine fassliche Art begreiflich machen, dass sie eine Gerechtigkeit von ihm überkommen müsste, um aufs Neue mit ihm in Gemeinschaft zu treten. Wie das Kleid von Fellen den Tod des unschuldigen Tieres, dessen Blut fließen musste, zur Voraussetzung hatte, so hat die Gerechtigkeit Jesu Christi, die sie überkommen sollte, den Opfertod des unschuldigen Gotteslammes zur Voraussetzung. Jenes erste Blut, das vergossen wurde, und zwar von Gottes Hand vergossen wurde, jenes erste Opfer, das auf seinem Altar mit Feuer vom Himmel angezündet wurde, jenes Kleid von Fellen, das Gott den Sündern anzog, redeten eine tief ergreifende Sprache von Sünde und Gnade, die bis auf den heutigen Tag nicht verstummt ist. Die Handlungsweise Gottes zeigt uns, was in seinen Augen das Höchste und Wertvollste ist. Es ist nicht das Gold Ophirs, sondern der Mensch ist's. Wenn wir uns befreunden mit den heiligen Urkunden, dann können wir erkennen, dass alles Geschaffene in der Schöpfung nur untergeordnet ist, dass die Seele des Menschen aber die Perle ist, die er sucht und deren Verlust er nicht verschmerzen kann. Während erst nach rund 6000 Jahren die großen Entdeckungen gemacht wurden, während die Welt bewegten, hier sehen wir, dass Seine Predigt ist aus dem Jahr 1852, nämlich Steinkohle, das Gold Kaliforniens und Australiens, die Kraft des Dampfes. Wie viel mehr könnten wir heute noch anführen, was an neuen Entwicklungen geschehen ist seither? So hat Gott, der gleich nach dem Fall den Menschen auf den Weg gebracht, auf welchen allein Sünder ihm nahe treten und mit ihm selige Gemeinschaft haben können. Dieser Weg ist dann in Christus der ganzen Klarheit des göttlichen Erbarmens enthüllt worden. Ein neuer und lebendiger Weg zum Heil für Millionen und Abermillionen gefallener Adamskinder. Christus hat die große Versöhnung vollbracht, das Herz Gottes geoffenbart, den Weg zum Allerheiligsten dieses Herzens gebahnt und eröffnet. Denn was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Matthäus 16, Vers 26. Der Allmächtige in seiner hohen Stellung der menschlichen Seele hat uns ein Beispiel gegeben, dem wir nachkommen sollen. Geliebte, wir sollen uns unseres hohen Wertes recht bewusst werden durch Gottes Gnade und uns nicht wegwerfen an die Kreatur. Zu dem Ende hat Gott uns sein heiliges Wort geschenkt, damit wir uns von seinem Licht erleuchten und leiten lassen. Lass uns jetzt diese vorliegende Schriftstelle in diesem Licht betrachten. Wir sehen zuerst, an wen das ernste Wort der Ermahnung des Apostels gerichtet ist. Zweitens, auf den Inhalt der Ermahnung selbst und drittens, auf den Beweggrund, der angegeben wird, warum man dieser Ermahnung nachkommen soll. Erstens, der Brief des Apostels ist an wahre Christen und Gläubige gerichtet, mithin auch diese so wichtige Ermahnung. Er redet die Christen zu Anfang des Briefes als Heilige an und weiß nicht genug, sie zu rühmen, was Gott an diesen einstigen Heiden getan hat. Er dankt seinem Gott für das Wunder der Gnade an ihnen, das an ihnen geschehen ist, wodurch eine solche Umgestaltung hervorgerufen worden war. Es waren Leute, die ihr Sündenelend erkannt, Buße getan, zu Christus gekommen und durch die heilige Taufe ihm einverleibt worden waren. Also nicht solche Christen, wie wir sie heutzutage wahrnehmen, die nur den Namen haben, während sie Christus wirklich nicht angehören, vielmehr in ihrem Herzen entfernt sind. Du sagst, wozu dann eine solche Ermahnung? Das heißt hier, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Oder hier in unserer Übersetzung, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie kann das an Christen gerichtet sein? Ist das noch notwendig? Ist ihnen ihre Seligkeit nicht gewiss? Nun, wenn diese Worte so überflüssig wären, dann ständen sie nicht in der Bibel. Gerade die wahren Christen fühlen es alle Tage tief, dass sie dieser Ermahnung bedürfen, um nicht in fleischliche Sicherheit zu geraten. Meine Lieben, es treten im geistlichen Gebiet Epidemien auf, ebenso wie im natürlichen Leben. Und diese greifen oft weit um sich und richten große Zerstörung an. Wessen Gesundheit aus irgendwelchen Gründen bereits untergraben ist, der fällt der Seuche leicht zum Opfer. Jeder aufrichtige Mensch, der Acht auf seine Seele hat, weiß aus vielfacher schmerzlicher Erfahrung, dass man sich keine Stunde einer falschen Sicherheit hingeben darf, ohne Schaden zu leiden. Er weiß es, dass die Sünde, welche vor der Tür ruht und Einlass zu finden sucht, in einem unbewachten Augenblick eindringt. Er weiß auch, dass es ihm oft an der geistlichen Salbung und Kraft gebricht. Wehe dem Bekenner Jesu Christi, der sich nicht häufig vor den göttlichen Schranken stellt, vor das Gericht Gottes, sich vor Gott prüft, um sich in ein ernstes Selbstgericht zu gehen. Denn mit solchem leichten Christentum wird es ein schlechtes Ende nehmen. Wir mögen gern gleich jenem Propheten, der zu König David spricht: Du bist der Mann, redlich mit unserer eigenen Seele verfahren und uns selbst richten, um nicht dereinst gerichtet zu werden. Sage nicht, mit mir ist alles in Ordnung, ich habe keine Not, ich bedarf einer solchen Ermahnung nicht mehr. Gerade dann täte sie dir dringlich Not. Die einfache Frage ist, womit hat sich dein Herz beschäftigt am frühen Morgen, als du deine Augen auftattest? Waren deine Gedanken beim Herrn? Hast du dich schon kindlich übergeben für den neuen Tag? Hast du dich nach dem Kommen seines Reiches gesehnt und dafür gebetet? Hast du dann auch seiner armen Zeugen gedacht, in treuer Fürbitte ihre, die selbst nicht mehr haben, als ihnen von oben gegeben wird? Sage, wie viel Zeit kannst du gewinnen zur Betrachtung des Wortes Gottes, dir Schätze zu sammeln für die Zukunft, zum Gebetsumgang mit dem Herrn im verborgenen Kämmerlein? Und ist dein Leben ein Leben im Glauben an den Sohn Gottes, dessen Liebe als helle Flamme in deiner Seele brennt? Ach, wie viele müssen da vor dem Richterstuhl ihres Gewissens schamrot verstummen und können ihren Mund nur öffnen zu dem Seufzer: Herr, erbarme dich meiner. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich bitte dich um eine ernstliche und treue Prüfung deiner selbst. Wie steht es mit deinem Leben? Ist dasselbe ein gottgeweihtes? Spricht dasselbe nicht klar aus, dass es dir an der rechten Liebe und Hingabe fehlt? Spricht es nicht, ich kann nicht so viel zur Versammlung gehen, 3 oder 4 Mal in der Woche ist zu viel. Ich kann nicht den Tag über 1 Stunde gewinnen für meine Seele. Ich kann nicht zu Unbekehrten gehen mit Traktaten und ihnen das Heil in Christus bringen. Liebe Brüder, steht das so um uns? Sind wir verwirrt in unseren Anschauungen und verkehrt in unseren Urteilen, unserer Handlungsweise? Oder lasst uns wieder nüchtern werden, um des Teufels Umstrickung zu entrinnen. Sollen wir unsere Versammlungsräume in der Woche leer stehen lassen und zum Gespött der Welt werden? Der große Gott, erbarme sich unser und schenke uns die rechte Erleuchtung und Neubelebung, denn an seinem Segen ist alles gelegen. Zweitens, der Apostel setzt in unserer Stelle voraus, dass die Gläubigen zu Philippi nicht denjenigen Grad heiliger Wachsamkeit besaßen, der notwendig war zu ihrer Erhaltung und ihrem Wachstum. Deshalb er dieselben mit den Worten ermahnt: Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Auch uns gilt diese Ermahnung und wir wollen sie zu Herzen nehmen. Paulus in seiner liebevollen Besorgnis für die Philipper versucht, alles in Bewegung zu setzen, um sie zur größeren Wachsamkeit zu bestimmen. Wenn man wirklich wach ist, kann man sich über die Gefahr nicht täuschen. Wenn man in einem nüchternen Seelenzustand die Hölle so ansieht, wie sie wirklich ist, wenn man die Gefahr erkennt, jeden Augenblick darin zu versinken, und wenn man die Seligkeit und unaussprechliche Herrlichkeit des Himmels erkennt, oh, dann kann man nicht lau und träge sein und sich nicht dieser Welt gleichstellen, kann nicht das köstliche Gewand der Gerechtigkeit Christi mit dem Schmutz der Sünde wieder besudeln. Wer öffentlich sündigt, der muss auch öffentlich gestraft werden. Es zeigt sich an dir, o Gemeinde des Herrn, so manches Gott missfällige, ein geistlicher Rückgang, der zu keinem guten Ende führen kann. Darum lasst uns eilen, wieder wacker zu werden und die göttlichen Schranken des Kampfes zu treten. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Die Verkehrten und Ungläubigen verstehen diese Ermahnung nicht. Gottes Kinder aber verstehen sie, wenden Fleiß daran, sie zu befolgen. Der große Gott, als der Heilige in Israel, will keine Gemeinschaft machen mit den Sündern, die ihn nicht kennen noch lieben. Der Apostel redet ja hier auch nicht zu Unbekehrten, sondern zu solchen Leuten, in denen der Herr das gute Werk angefangen, die seine Gnade an ihrem Herzen bereits erfahren haben. Darum ist diese Ermahnung notwendig. Die Sache verhält sich so, als wenn ein Mensch in den Besitz eines herrlichen und unschätzbaren Kleinods kommt. Wenn ihm auch gewiss ist, dass er es behält, so ist doch eine heilige Scheu und Besorgnis vorhanden. Dasselbe könne in Gefahr kommen, die ihn zu seiner Wachsamkeit antreibt. Treue Geschwister, nicht aus Furcht vor der Verdammnis sollt ihr eure Seele Seligkeit schaffen, sondern aus kindlicher Scheu vor der Möglichkeit, eure Seligkeit zu gefährden und den gnädigen Gott zu betrügen. Im Blick auf die Gefahr tut es wohl Not, eine heilige Wachsamkeit zu üben, eine Scheu auch von der kleinsten Sünde, wenn es überhaupt kleine Sünden gibt. Wie bei Josef müsste es auch bei uns heißen, angesichts der Verlockung zur Sünde. Wie sollte ich ein solch großes Übel tun und wieder den Herrn, meinen Gott, sündigen? Nein, diesen gütigen Gott will ich nie mehr betrüben. Stets will ich danach trachten, dass meine Seele zunehme an der Gnade und der Kenntnis des Herrn Jesu. Der Apostel Petrus ermahnt im gleichen Sinne, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 2. Petrus 1, Vers 10 und 11. Drittens, wir blicken zum Schluss hin auf den triftigen Beweggrund zur Befolgung der obrigen Ermahnung. Diesen gibt uns der Apostel in den Worten, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Der Christ wird hier nicht so hingestellt, als ob es auf ihn allein alles ankommt, sondern auf den Herrn. Es ist ein schnöder Missbrauch der Schrift, deshalb seine Hände sinken zu lassen und zu sprechen, ich kann nichts und vermag nichts. Wohl spricht der Herr, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber er verheißt auch seinen mächtigen Beistand, nicht ohne mich, aber durch mich könnt ihr alles tun, will er sagen. Paulus verstand das. Er rühmt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Gott will das Wollen und auch das Vollbringen in uns schaffen zum Ruhm seiner Gnade. Der große ewige Gott ist die Kraft der Schwachen. In seiner Kraft können wir dem Fleisch gebieten und es dem Geist unterwerfen. Das göttliche Wollen ist ein allmächtiges, siegreiches. An dem Tag, da Gott das Herz des nachmaligen Apostels Paulus überwand, als Gottes Freude, dass er ihm angehöre, da trat er alles unter seine Füße, was dem Herrn sein Leben gekostet hat, und sank hin auf die Erde zu Jesu Füßen und rief mit Zittern und Zagen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Und siehe, da heißt es, steh auf und geh in die Stadt Damaskus, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Er aber gehorchte dem Wort, nachdem er nun klein und zerbrochen in sich selbst geworden war. Er ging hin und setzte sich in die Versammlung der Betrachteten, die er noch vor wenigen Tagen tödlich gehasst und verfolgt hatte. Der Herr wollte diesen starken Charakter für seine Sache gebrauchen, und es war ihm ein kleines, ihn gänzlich umzuwandeln und eine neue Kreatur aus ihm zu machen, so dass an der Stelle des glühenden Hasses glühende Liebe trat. Liebe, die ihn befähigte, den Namen Jesu als auserwähltes Rüstzeug vor Heiden und Juden, ja auch vor Königen zu tragen. Auf den Zuspruch jenes schlichten Jüngers, des Hananias, fasste er Mut, stand auf und ließ sich taufen, um hinfort ganz dem Heiland anzugehören. Bald zeugte er kräftig von der Auferstehungskraft, die Jesus mitteilt denen, die zu ihm kommen. Liebe Seele, wenn das göttlich ist, was an dir geschehen ist, wenn Gott dich bekehrt hat, so beweise es durch die Tat, indem du durch Wort und Wandel zeugst und die Tugenden deines Heilandes verkündigst. Welch ein Gang war es für den Apostel Paulus, als er noch ein wütender Verfolger war, nach Damaskus zu ziehen mit Vollmacht von den hohen Priestern, die ihn ermächtigten, die wehrlosen Christen in allen Schlupfwinkeln aufzustöbern und sie gebunden wie eine Sklavenherde vor sich herzutreiben nach Jerusalem und dort gepeinigt und getötet zu werden. Der Herr fand es aber für gut, ihn inmitten dieser Laufbahn Einhalt zu gebieten mit dem Wort seiner Allmacht. Bis hierher und nicht weiter. Im Nu begann eine durchgreifende Veränderung, die sich in einem ganzen gottgeheiligten Leben als echt bewährte. Der Herr fand es so für gut, dass er unter den mannigfachen und schwersten Leiden sich als treuer Jünger seines Meisters beweisen sollte. Er selbst sprach später zu seinem Knechte, ich will dir zeigen, wie viel du leiden sollst um meines Namens willen. Lasst es euch zum Trost und zur Ermunterung gesagt sein, Geliebte. Gott wirkt das Wollen und auch das Vollbringen bei und in seinen Kindern. Bringt nicht immer das alte Klagelied vom eigenen Elend und zu kurz kommen. Mit unserem Gott sollen wir über die Mauern springen. Er macht unsere Füße wie Hirschfüße, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist der Grund, weshalb eine Gemeinde, wenn sie lau und schläfrig geworden ist, nicht sagen soll, ich kann mich aus diesem Zustand nicht aufraffen. Sonst wird Gott sagen, ihr seid alle Lügner. Wir müssen dem Wort Gottes glauben und demgemäß sagen, ich will durch Gottes Gnade ein neues pflügen und nicht mehr brach liegen. Dieses Wollen habe ich vom Herrn. Und weil er mir dasselbe gegeben hat, wird er auch die Kraft und das Vollbringen verleihen. So wird Gott verherrlicht, der alte Adam aber unter die Füße getreten. Möge es bei uns mehr denn je geschehen. Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, was für eine Ermahnung soll ich an euch richten? Ach, ihr seid nicht auf dem Weg des Lebens, sondern auf dem des Todes und in der Gewalt Satans. Oh, lasst mich euch bitten, um eure köstliche Seele willen, um der Wunden Jesu willen, um der Seligkeit der Erlösten willen, um der Herrlichkeit des Himmels und der Qual der Verdammten willen, lasst mich euch beschwören, steht auf, steht still auf dem abschüssigen Weg und hört auf das Wort der Einladung aus dem Mund Jesu. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ihr zum Abendmahl des Königs eingeladen werdet. Den nächsten Augenblick schon kann der allerhöchste Befehl gegeben werden, hau ihn ab, was hindert er das Land? Darum noch einmal, steht still und erkennt, dass der Herr Gott ist. Wollt ihr noch länger eure köstliche Seele aufs Spiel setzen? Ein anbetungswürdiger Gott, erlöse uns von aller unserer Schläfrigkeit und Trägheit und bringe es mit uns dahin, dass wir in deinen Wegen wandeln, mit aufrichtigem Herzen, auf dass dein heiliger Name an und durch uns verherrlicht werde. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Amen und Amen. Lasst uns beten.